Asis Ains OS Indonesia Secait oder ASEAN UR UTC.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 3325 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 21. Dezember 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Unser Indonesien, wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Pujastuti, Dora und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Die Motstraße Transjava sollte Mikro-, Klein- und Mittelständische Unternehmen und den Verkauf lokaler Produkte fördern. Indonesien bedauert die Handlung der Volksrepublik China gegen die Muslime Uighur. Der russische Präsident Wladimir Putin will nach den Wahlen 2019 Indonesien besuchen. Indonesisches Industrieministerium steigert Export von 5 Industriesektoren. Der US-Botschafter in Indonesien begrüßt Gas- und Dampfkraftwerk Java 1. Indonesisches Verkehrsministerium bereitet Regel über FIR Singapurs vor. Und nun zu den Einzelheiten. Die Motstraße Transjava, die gestern vom indonesischen Präsidenten Joko Widodo eingeweiht wurde, kann Mikro-, Klein- und Mittelständische Unternehmen unterstützen und lokale herausragende Produkte vorstellen. Das sagte die indonesische Ministerin für Staatsbetriebe Rini Sumarno gestern in Surabaya, Ostjava. Laut Sumarno wird demand lokale Produkte in den Ruhrzonen, die an der Motstraße gebaut wurden, verkaufen. Der Handel mit lokalen Produkten soll dazu dienen, die Wirtschaft der dortigen Bevölkerung anzukurbeln. Außerdem soll man die Menschen, die über die Motstraße Transjava fahren, dazu bringen, lokale herausragende Produkte kennenzulernen. Die internationalen Gemeinschaften sind zurzeit über die Menschenrechtsübertretungen gegen die Muslime Uighur, die vermutlich von der Autorität der Volksrepublik China durchgeführt werden, erschrocken. Fast 1 Million Muslime Uighur, die in der Provinz Xinjiang China wohnen, wurden gezwungen, in Sonderlagen zu sein, um an einem Programm namens Umerziehung teilzunehmen. Diese Information verbreitete sich durch die Meldung der internationalen Medien, dass die Muslime Uighur eine Misshandlung bekommen und gezwungen werden, um ihren Glauben zu verlassen. Dies erhielt eine Reaktion vom indonesischen Vizepräsidenten Yusuf Kalla, die gestern der Presse mitgeteilt wurde. Indonesien bedauert die Misshandlung gegen die Muslime Uyghur in der Provinz Xinjiang, wenn dies bewiesen die Menschenrechte übertreten. Die internationalen Gemeinschaften sollten zwischen der Haltung der Diskriminierung und dem Bemühen zur Radikalisierung durch die chinesische Autorität unterscheiden.
Radikalisme atau Terror yang datang dari
Uyghur? Der Radikalismus oder Terror, der von den Uiguren kam half Santoso in Poso. So verstehen wir uns bedauern, dass man es unterscheiden soll. In der Lösung des Konfliktes in Poso gab es 6 Personen aus Uigur, die tot sind. 4 Personen wurden festgenommen. Laut Yusuf Kalawarta, Indonesian Bisir, noch auf die Information von der indonesischen Botschaft in Peking, die die Lage der Muslime Uigur in Xinjiang vor Ort sehen sollte. Die russische Botschafterin in Indonesien, Lyudmila Verubiva, hat bestätigt, dass Präsident Wladimir Putin einen Staatsbesuch in Indonesien nach den hier parallel verlaufenden Wahlen im April 2019 abstatten werde. Die Botschafterin sagte in Jakarta, dass die bilateralen Beziehungen beider Länder im Jahre 2018 in verschiedenen Kontexten sehr positiv verlaufen seien. In diesem Zusammenhang sagte Verubiva, dass sie mit der prioritären Aufmerksamkeit der indonesischen Regierung und des Volkes Indonesien auf die reibungslose Durchführung der parallel verlaufenden Wahlen einverstanden sei. Laut Verubiva werde der indonesische Besuch von Putin die wichtige Bedeutung Indonesien für Russland weiter unterstreichen. Das indonesische Industrieministerium wird den Export von 5 potenziellen Industriesektoren, Kraftfahrzeugindustrie, Textilindustrie, kleine und mittelständische Industrie, Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie sowie Chemieindustrie steigern. Nach einer Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara fordert die Regierung die Steigerung des Exportes von Industriezweigen, die eine Kapazität hätten, wie unter anderem die Chemieindustrie. In dieser gibt es die Sparte, der Zementindustrie, die noch Chancen aufweist, ihren Export zu steigern, da sie eine Produktionskapazität von 100 Millionen Tonnen hat. Der Bedarf des einheimischen Marktes erreicht nur 70%. Das sagte der indonesische Industrieminister Erlangga Hartarto am 19. Dezember in Jakarta. Die indonesische Kraftfahrzeugindustrie exportierte im Jahre 2019 300.000 Mehrzweckfahrzeuge und SUVs. Der Minister Fufot, im Rahmen der Steigerung des Exportes werde Indonesien eine wirtschaftliche Zusammenarbeit mit einigen Ländern durch Freihandelsabkommen oder umfassende Wirtschaftspartnerschaftsabkommen führen. Der Botschafter der Vereinigten Staaten in Indonesien, Yusef Donovan Jr., begrüßt den Bau des Gas- und Dampfkraftwerkprojektes Java 1 im Bezirk Karawang, West Java. Nach einer Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara am 20. Dezember begutachtete Donovan den Beitrag der Unternehmer der USA und Japans. In dieser Zusammenarbeit werden die USA einen Beitrag in Höhe von 2,9 Trillionen Rupiah einschließlich des GE-Gasturbinen aus South Carolina leisten. Das Gas- und Dampfkraftwerk Java 1 wird 1760 Megawatt produzieren und damit 11 Millionen Häuser in Indonesien erreichen. Das Generaldirektorat für Luftverbindung des indonesischen Verkehrsministeriums bereitet die Regel über den Plan zur Verwaltung der Fluginformationsregion FIR im Luftraum der Inselgruppe Natuna vor, die zurzeit noch von Singapur und Malaysia verwaltet wird. Es ist mit dem Sektor ABC bekannt. Der Direktor für Luftfahrt des indonesischen Verkehrsministeriums, Elvi Amir, sagte gestern bei einer Pressekonferenz in Jakarta, dass er mit Malaysia und Singapur koordiniere, um die FR-Region wieder zu regeln. Zuvor forderte der Flugbeobachter Cepi Hakim die Regierung auf, die FIR-Frage bald zu lösen, denn der Luftraum der Souveränität der Indonesischen Republik in jener Region ist ein Problem, das in direktem Zusammenhang mit dem System der Verwaltung der Staatsverteidigung und Sicherheit in kritischen nationalen Grenzgebieten steht. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.522,28 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.647,87 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.581 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig, bei einer Temperatur von 31 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 91%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Komentar. Die Meinung des RRI Außendienstes der Stimme Indonesiens über aktuelle Fragen im In- und Ausland.
Liebe Zuhörer, unser Kommentar hat heute zum Thema: Der Jemen ist für den Waffenkonflikt noch anfällig. Obwohl die beiden im Jemen strittigen Parteien, nämlich die Regierungstruppen und die Houthi-Rebellen, einer Waffenruhe zugestimmt hatten, gab es immer noch mehrere Schießereien. Daher besteht die Möglichkeit, dass es erneut zu einem bewaffneten Konflikt zwischen den beiden Parteien kommt. Auf der Grundlage einer von den Vereinten Nationen vermittelten Vereinbarung sollte am Dienstag, den 18. Dezember 2018, ein Waffenstillstand beginnen. Aber die Vereinten Nationen haben den Plan anscheinend nicht sozialisiert, wie auf einer Videokonferenz am Mittwoch über den Abzug der Truppen aus Hodeidah zu sehen war. Die Saudi-Arabische Koalition, die die jemenistische Regierung unterstützt, berichtete, dass es am Dienstag, der hätte in den Waffenstillstandsvertrag aufgenommen werden sollen, immer noch 20 Mal einen bewaffneten Kontakt gegeben haben. Wenn sie herausstellt, dass es von beiden Seiten kommt, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis das Stockholmer Abkommen nur auf dem Papier ein historischer Rekord wird. Im Jemenkrieg verdient das Thema Menschlichkeit auch die Aufmerksamkeit der Welt. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO starben in den 4 Kriegsjahren mindestens 10.000 Menschen. Verschiedene Menschenrechtsaktivisten sagten jedoch, dass die Zahl das Fünffache des WHO-Rekords sei. Nach dem Krieg verhungerte fast die Hälfte der 30 Millionen Menschen in Jemen. Es ist auch nicht falsch, wenn die Vereinten Nationen den Fall Jemen als die schlimmste humanitäre Krise der Welt bezeichnen. Leider wird der UN-Rekord noch immer durch den Tod von 6.000 Kindern verschärft. Warum sind die Opfer geworden? Anscheinend wurden sie für die Kriegsführung rekrutiert. Die Houthi-Rebellen sollen bis zu 18.000 Kinder rekrutieren. Warum wurden die Kinder rekrutiert? Ein Grund ist die unausgewogene Anzahl der Kräfte. Die Koalitionsstreitkräfte werden von 140.000 Mitarbeitern unterstützt, während die Houthi-Rebellen nur 60.000 Personen haben. Angesehen von diesem Grund ist es nicht angemessen, Kinder in Bewaffnung. Abgesehen von diesem Grund ist es nicht angemessen, Kinder in bewaffnete Konflikte einzubeziehen. Die sollte von den sich bekämpfenden Gruppen gemeinsam Glusweden, Dislach sofort zu beenden. Sie sollten mehr über das Schicksal des vom Krieg zerrissenen Landes nachdenken. Wann werden die beiden Parteien anfangen, mehr über die Interessen des jemenistischen Volkes als über die Interessen ihrer jeweiligen Gruppe nachzudenken?
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Vergangenheit und Gegenwart. Bei dem heutigen Programm geben wir Ihnen die Informationen über die historischen Ereignisse am 21. Dezember wie folgt. In London unterzeichnen Abel Muzorewa, Robert Mugabe und Joshua Nkomo sowie Peter Carrington, sechten Baron Carrington nach einer mehrmonatigen Konferenz das Lancaster-Hausabkommen über einen Waffenstillstand zwischen den Konfliktparteien in Südrhodesien und die Vorgangsweise bis zur Unabhängigkeit des Landes von Großbritannien im folgenden Jahr. Das Lancaster-Hausabkommen vom 21. Dezember 1979 ist die völkerrechtliche Grundlage der Unabhängigkeit Simbabwes. Es ist ein Ergebnis der Londoner Konferenz im Lancaster-Haus, zu der britische Regierung die streitenden Parteien eingeladen hatte. Teilnehmer waren die Delegationen des Bischofs Abel Muzorewa Rhodesien, des Robert Mugabe ZANU und des Joshua Nkomo ZAPU sowie des Vereinigten Königreiches unter Peter Carrington, sechsten Baron Carrington. Diese Verhandlungen fanden in der Folge der Konferenz der Regierungschefs des Commonwealth in Lusaka vom 1. bis 7. August 1979 statt, nachdem die britische Regierung Bischof Muzorewa und die Führer der Patriotischen Front Mugabe und Nkomo zu einer verfassungsgebenden Konferenz in das Lancaster House einlud. Nach einer Bombenexplosion an Bord von Pan American Flug 103 stürzt eine Boeing 747 über Lockerbie in Schottland ab, wobei alle 259 Menschen an Bord sowie 11 Einwohner von Lockerbie ums Leben kommen. Am 16. August 2003 übernimmt Libyen die Verantwortung für diesen Terroranschlag und hat bisher 2,7 Milliarden US-Dollar an die Hinterbliebenen und deren Anwälte gezahlt. Der Lockerbie-Anschlag war ein Bombenanschlag auf ein Verkehrsflugzeug vom Tupwing 747-121 der US-amerikanischen Fluglinie Pan American World Airways oder Pan Am Flug 103 am 21. Dezember 1981. Laut Urteil Schottischer Strafgerichte war der Anschlag ein staatsterroristischer Akt libyscher Geheimdienstler, was nach verschiedenen Eingaben und eidesstattlichen Erklärungen bezüglich der Glaubwürdigkeit von Zeugen und manipulierter Beweise der Zeit oder Stanmers 2008 erneut von schottischen Gerichten überprüft wurde. Bei dem Unglücksfall kamen alle 259 Insassen der Maschine sowie am Boden 11 Bewohner Lockerbies ums Leben. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das Programm Unser Indonesien hat heute das Thema Indonesien, China und Indien arbeiten in der Entwicklung der Teeindustrie zusammen. Die größten Teeverbraucher in Asien, Indonesien, China und Indien haben vereinbart, die Zusammenarbeit in der Entwicklung der Teeindustrie durchzuführen. Dies soll unter anderem in einer gemeinsamen Kampagne zur Steigerung des Verbrauchs von Grün- und Schwarztee mit guter Qualität auf dem globalen Markt, vor allem in Europa, den USA und Nahen Osten, realisiert werden. Die Zusammenarbeit steht im Vertrag zwischen dem Indonesischen Teehandelsverband, dem China Handelsverband und dem Indien Teeverband, der am 17. Dezember in Jakarta unterzeichnet wurde. Die Unterzeichnung dieses Zusammenarbeitsvertrags ist ein Teil der Asiatischen Teekonferenz, der von der Business Watch Indonesia durchgeführt wurde. In der Vereinbarung wurde festgelegt, dass die Entwicklung eines von beiden Seiten akzeptierten Arbeitsprogramms die Nachhaltigkeit von Tee in Asien herausstreichen und deshalb auf ein nachhaltiges Entwicklungsziel, die Erhaltung des Ökosystems und Produktionssicherheit basieren soll. Darüber hinaus stärken alle Seiten die Partnerschaft, indem sie eine gemeinsame Plattform aufbauen. Das Ziel ist ein Forum für die Beratung unter den Konzernen und den Regierungen. Man will Harmonie des Verständnisses erzielen, dass sie auf die strukturellen Bedingungen des internationalen Marktes sowie auf langfristige Trends in Produktion und Verbrauch bezieht. Die Vorsitzende des Indonesischen Teehandelsverbandes, Katalia Randing, sagte nach der Unterzeichnung des Vertrages, dieser diene dazu, das Angebot und die Nachfrage auszugleichen, damit sich ein gerechter Preis für die Verbraucher und Produzenten ergeben könne. Cahya Widayanti, Generaldirektorin des Binnenhandels des Indonesischen Handelsministeriums, erklärte, dass man mit den lokalen Produkten nun in der Lage sei, in seinem eigenen Land zu konkurrieren und auch Gastgeber zu werden. Dies sehe man an der Steigerung des Volumens des Teeexportes. Sie fuhr fort, das indonesische Handelsministerium bemühe sich heute darum, die Qualität der indonesischen Produkte einschließlich des Tees zu verbessern. Das Ministerium werde auch weiter einen größeren Marktzugang vor allem für den globalen Markt anstreben. Das war das Programm Unser Indonesien.
Lernen Sie die Vielfalt der Kunst, Kultur und des Tourismus Indonesiens im Programm Wunderbares Indonesien kennen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die reiche Ziele, Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal laden wir Sie dazu ein, eine Reise nach Ostkalimantan zu machen. außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voinews.id/German hören. Liebe Zuhörer, die Bevölkerung des Bezirkes Brau in der Provinz Ost-Kalimantan nahm kürzlich am traditionellen Ruderturnier teil. Es fand im Rahmen der Gedenkfeier des 63. Gründungstages des Bezirkes Brau statt. Diese Tradition wird schon seit 5 Jahren ausgeübt. Früher übte die dortige Bevölkerung die Tradition des Baturunan aus. Dabei verwendet die Bevölkerung das sogenannte Drachenboot Sekuin teilnehmen. Diese Tradition findet am Fluss Segah, der die Stadt Brau teilt, statt. Das sogenannte Drachenboot Sekuin bedeutet auf der lokalen Sprache Banua oder Brau Drachen mit 2 Köpfen. Es wird üblicherweise im Vorgarten des Museums Gunung Tabur im Bezirk Brau aufbewahrt. Das Museum war damals der Palast des Sultanats Gunung Tabur. Das Sekuin Drachenboot ist etwa 19 Meter lang und 1 Meter breit. Es ist aus der roten Holzart Meranti hergestellt und kann 30 erwachsene Männer befördern. An der vorderen Spitze ist der geschnitzte Drachenkopf. Am hinteren Teil des Bootes ist der kurzrund geschnitzte Schwanz. Bei dem Drachenboot dominiert die gelbe Farbe. Bei dem Kopf des Drachenboots findet man die Farben rot, grün, blau, violett, schwarz und weiß. Die Farbe des Kopfes des Drachenboots wird aber auch von Gelb dominiert. Das Drachenboot Sekuin ist das Überbleibsel des Palastes Brau. Zum Baturunan gibt es eine Prozession, die im Vorgarten des Museums Batiwakal des Sultanats Gunung Tabur veranstaltet wird. Bevor das Drachenboot Sekuin in den Fluss Segah gelegt wird, führt der Traditionsleiter von Gunung Tabur das Ritual Menyarandu Duh. In der lokalen Sprache bedeutet es, dass die Tradition Leiter einige Opfer waren, ins Drachenboot legt und die Ruder dieses Sekuin Drachenbootes segnet, damit sie und das Boot kräftig und in Sicherheit sind und das Turnier gewinnen können. Nach diesem Ritual tragen 50 Männer dieses Drachenboot zum Fluss Segah. Die Tradition Baturunan wird seit der Gründung des Königreichs Brau ausgeübt. Baturunan bedeutet auf der lokalen Sprache gegenseitige Hilfe zwischen der Bevölkerung bei der Reisernte oder bei der Herstellung eines Bootes. Wenn man ein Boot auf den Fluss bringen will, wird die Nachbar und die Familie dazu eingeladen, gemeinsam zu essen. Nach dem gemeinsamen Essen sieben sie das Boot gemeinsam den Fluss. Baturunan kann auch ein Zusammentreffen, Freundschaft, Sicherheit, Verwandtschaft, Zusammenarbeit, Zielstrebigkeit und Einheit der Brau-Bevölkerung bedeuten. Liebe Zuhörer, der Leiter des Kultur- und Tourismusamtes von Brau, Rohaini, sagte, dass die Baturunan-Tradition zum jährlichen Programm despacir ke Sperau unter Stadt Tanjung redep ke Horten. Er hofft, dass die Ausübung dieser Tradition die Einheit der dortigen Bevölkerung fordert und zur touristischen Anziehungskraft werden könne. Er führt fort, dass diese Tradition eine große Bedeutung habe, wie unter anderem die gegenseitige Hilfe und Gemeinsamkeit. Früher wurde diese Tradition bei der Reispflanzung oder der Reisernte ausgeübt. Nun dient sie dazu, die Kultur zu erhalten und den Tourismussektor von Brau zu fördern. Liebe Zuhörer, das war unser Bericht über die Tradition Paturunan. Damit beenden wir unser Programm Wunderbares Indonesien. Auf Wiederhören.
Das präsentiert Informationen über Frauen, Jugend und die Leistungen Indonesiens.
Herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events, Flora von Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen informieren. Heute berichten wir darüber, wie das ITB die Entdeckung eines riesigen Fossils aus Elfenbein in Majalengka verkündet hat. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, das Team des Paleontologischen Labors des Bandung Institute of Technology ITB hat ein Fossil in Form von Stegodon Stoßzähnen aus dem frühen Pleistozän vor ungefähr 1,5 Millionen Jahren identifiziert. Dieses Fossil wurde im Majalengka-Gebiet in West Java gefunden. Diese Entdeckung gehört zu den größten im Jahr 2018 in Indonesien durch das Laborteam der Arbeitsgruppe Quaternäre Paläontologie und Geologie der Fakultät für Geowissenschaften und Technologie ITB. Die gefundenen Elfenbeinstoßzähne sind gerade gemessen 3,30 Meter lang, während die Bogenlänge etwa 3,60 Meter beträgt. Es ist das Ergebnis der Arbeit eines Teams, das von Professor Dr. Jahdi Jaim als Leiter des Paläontologie Labor geführt wurde. Profesor Jahdi Jaim Sakte di Stegodon Elfenbein Fossilen hätten einen ziemlich langen Prozess durchlaufen. Der Stegodon, ein elefantenartiges Drüsseltier, wurde an einem Ort in der Nähe eines Flusses gefunden. Dort gibt es noch andere Fossilen in Form von Krokodilen und artigen Pflanzen. Vermutlich gibt es an dieser Stelle auch den Stegodon Schädel. Seiner Meinung nach ist dieser Fund für die ITB sehr spektakulär und der größte Elfenbeinfund im Jahr 2018 in Indonesien. Liebe Hörerinnen und Hörer, ein Teammitglied Dr. Mika Puspaningrum erklärte, dieser Stegodon mit seiner immensen Größe sei männlichen Geschlecks und habe eine Höhe von mehr als 3 Metern. Das erkenne man auch an dem ausgewachsenen Elfenbein, das auf ein höheres Alter hinweise, und an dessen Spitze sei auch zu sehen, dass es abgenutzt oder flach sei. Diese Art ist wahrscheinlich ein Java Trigonocephalus. Man fand man auch Lebensmittel wie Blätter und Gräser in Sedimenten in Form von Lehm und vermutet, dass dieser Stegodon aufgrund von Verstümmelung starb. Die zerstörten Stegodon-Fossilen werden in das Geologiemuseum von Bandung gebracht, um dort wieder hergestellt und wieder aufgebaut zu werden. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Hallo, liebe Zuhörer RRI World Service Voice of Indonesia. In unserem heutigen Programm Musik Regenbogen präsentieren wir Ihnen die Volkslieder aus Südost-Sulawesi. Am Anfang unseres Programms hören Sie das Lied mit dem Titel Wulele Sanggula. Gute Unterhaltung. Masuk lagu Wulele Sanggula. Das war das Lied Wulele Sanggula, das von Citra Andriani gesungen wurde. Das Lied, das von der Gegend Südost-Sulawesi abstamm, wurde von H.M. Sanib komponiert. Das Lied, das den fröhlichen Rhythmus hat, handelt es um die Ausdrücke von einer Fee aus dem Himmel. Diese schöne Fee ist auch der Stolz der Volkserzählung in Südost-Sulawesi. Liebe Musikfreunde, hören Sie nun das andere Lied aus Südost-Sulawesi mit dem Titel Tanah Wulio. Viel Spaß beim Zuhören.
Mm-hmm.
Siaban gerade das Lied Tanawulio von Rosna gehört. Der Titel in diesem Lied stammt von der Name von einem Amtsbezirk in der Stadt Baubau, die Butan-Insel Südostsulawesi, namens Wulio ab. Das Lied Tanawulio hat die Bedeutung der Gegenwulio mit der Sonnheit und den Natursätzen, wie den Bergbau Erzeugnissen und Seeerzeugnissen. Durch diese Lyrik erzählt dieses Lied über die Hoffnung für das Wohlergehen und die bessere Zukunft der Gegenwulio. Hören Sie nun das Lied Paya Tawa Tawa. Viel Spaß dabei! Liebe Musikfreunde, Sie haben gerade das Lied Paya Tawatawa von Boim Sarani und Citra Andriani gehört. Das Lied, das den fröhlichen Rhythmus mit dem schnellen Tempo hat, wurde von Gunawan Kongoasa komponiert. Dieses Lied bietet den Jugendlichen einen Kreis an, in dem sie tanzen können. Dieser Tanz heißt der Lulu-Tanz. Der Lulu-Tanz ist ein traditioneller Tanz aus dem Tolaki-Volksstamm in Südostsulawesi. Dieser Tanz wird von den Männern, Frauen, Jugendlichen und Kindern vorgeführt. Früher wurde dieser Tanz bei den traditionellen Zeremonien wie der Hochzeit, der Erntezeit und der Amtseinführung von einem König vorgeführt. Liebe Zuhörer, das war das Programm Musikregenbogen. Zum Schluss unseres Programms hören Sie das Lied O Wingi Minggu, das von Sri KDI gesungen wird. Auf Wiederhören.
Oh,
aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, ist eine internationale Sendung von RRI.
Wir haben jeden Tag eine Sendung auf der Kurzwelle 3325 kHz über Livestream in www.boynews.id/German, auch über Anwendung in RRI Play.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Thank you.
Di Sendung der Stimme Indonesiens können Sie über Audio Streaming infonews.id/German.
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle
3325 kHz hören.
Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 44, Jakarta, oder PO Box 1157, Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @voiceindonesia sowie Instagram voice_of_indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia informieren, verbinden, würdigen.